Career and Coffee, der Jobcast der Sovi Holding für die Career and Competence. Sie hören einen Live-Mitschnitt von der Career and Competence 2024 aus Innsbruck.
Um Punkt 11 versammeln sich schon wieder viele um die Bühne. Ich kann euch auch nur einladen, da ein bisschen an den Tischen Platz zu nehmen. Schnappt euch einen Kaffee, setzt euch hin. Die Tische sind frei verfügbar. Wir starten rein mit dem nächsten Thema. Es will ja heute auch irgendwie jeder die Welt verändern, was Gutes dazu beitragen. Und da sind wir jetzt mittendrin. Mach den Unterschied, wie du mit deinem Beruf die Welt veränderst. Ist unser nächstes Thema bei dieser Diskussion. Nachhaltigkeit ist immer so ein Begriff, zentrales Thema auch für den Arbeitsmarkt. Immer mehr Leute suchen einen Job mit Sinn. Wie verbinde ich meine beruflichen Kompetenzen auch mit meinen persönlichen Werten? Das bespreche ich jetzt unter anderem mit Johannes Dummer, dem Geschäftsführer von ATSP. Hallo. Mit dabei ist auch Martin Senn, Gastlektor der Diplomatischen Akademie Wien und Professor für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck. Hallo.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Birgit Heidacher ist hier für die Innsbrucker Verkehrsbetriebe, Personalleitung.
Hallo, schönen guten Morgen von meiner Seite.
Und Michael Fried, Teamleader Customer Success bei InfPro IT Solutions.
Auch einen herzlichen guten Morgen an die Runde.
Ja, Nachhaltigkeit in Bezug auf den Beruf, das ist, da kann man so viel rein interpretieren. Birgit, fangen wir mal bei dir an. Was würde das für dich bedeuten im Beruf, der Begriff Nachhaltigkeit?
Ja, Nachhaltigkeit ist für uns oder für mein Unternehmen, ich komme von den Innsbrucker Verkehrsbetrieben, natürlich ganz ein hoher Wert, weil wir den öffentlichen Verkehr für die Menschen in der Stadt in Innsbruck 365 Tage im Jahr organisieren. Mit unseren 700 Mitarbeitern befördern wir 69 Millionen Fahrgäste im Jahr. Also das ist doch für eine Stadt wie Innsbruck ein erhebliches Volumen und schaffen damit natürlich auch Nachhaltigkeit in Form von Lebensqualität in der Stadt mit unserer Dienstleistung. Aber Nachhaltigkeit ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ich kann Nachhaltigkeit auch in meinen unmittelbaren beruflichen Werdegang vielleicht sehen. Was heißt das für mich nachhaltig? Aus der Ausbildung heraus, wenn ich heute sehe, sind sehr viele Studierende hier, die neue Jobperspektiven suchen, die, wie du gesagt hast, einen Job mit Sinn suchen, sich Unternehmen vielleicht ansehen, inwieweit diese Werte auch kompatibel sind, die man selber für sich gefunden hat, wenn man sagt, mir sind gewisse Dinge einfach wichtig, bei den Unternehmen vor Ort auch zu erheben, inwieweit gibt es hier Schnittmengen, inwieweit ist auch hier Nachhaltigkeit gegeben und natürlich auch Nachhaltigkeit im eigenen Handeln. Ne? Also ich mache da jetzt wieder Werbung für den öffentlichen Verkehr, wie komme ich zu meiner Arbeit? Fahre ich mit dem Auto hin, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit dem öffentlichen Verkehr. Auch da kann man nachhaltig handeln und Nachhaltigkeit erzeugen. Oder wie gestalte ich mein unmittelbares Arbeitsumfeld? Ne? Also Nachhaltigkeit auf ganz vielen Ebenen im beruflichen Kontext. Ich glaube, es ist wichtig für die Zukunft.
Kann natürlich aber auch bedeuten, dass ich schaue, dass ich meine Leute bei mir halte in der Firma, oder? Für längere Zeit. Wäre auch relativ nachhaltig, wenn man jetzt auf den Beruf das umsetzt.
Also wir sind Softwareentwickler für Transportmanagementsysteme. Da haben wir natürlich viele Nachhaltigkeitsthemen bei unseren Kunden. Also so ein LKW-Verkehr, das kann man sich vorstellen, ist bei vielen ein bisschen ein Reizthema. Ich bin da mit einer steilen These in die Runde gegangen. Ohne unsere Software wäre die A12 leer. Da wären sicher viele froh, wenn da keine LKWs mehr fahren würden, aber natürlich würden auch keine Waren mehr transportiert werden. Darum sehe ich das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen ein bisschen differenziert. Gehen wir aufs Berufliche, gehen wir auf die Mitarbeiter halten. Was ist mir ganz wichtig im Beruf? Primär will ich einen Spaß haben im Beruf. Bei mir persönlich hat es so ausgeschaut, dass ich mich auch persönlich weiterentwickeln wollte. Ich habe ein Studium gemacht auf der Uni Innsbruck, Informatik. Super Studium, super Zukunftsstudium, habe den Wirtschaftsinformatik gemacht und danach habe ich mich immer persönlich auch weiterentwickeln wollen, aber immer mit dem Hintergrund, okay, die Arbeit muss mir Spaß machen, weil nachhaltig, bis ich Gott will noch eine Pension habe mit 65 oder 67 oder 70 bei mir, da wird es so sein, ja, ich mag auch mit 60 noch einen Spaß haben und ich habe mit 20 einen Spaß an der Arbeit gehabt. Das ist ganz ein zentrales Thema. Und auch bei meinen Mitarbeitern finde ich das enorm wichtig. Ein Mitarbeiter von mir hat das Motto für unser Team ausgerufen, Fun is our fuel. Und das gefällt mir wahnsinnig. Wir haben da Musikrennen, wir haben da Lichtershow-Rennen und nur so schaffen wir auch die Challenges für uns und unsere Kunden gemeinsam. Das ist ein zentrales Thema bei mir in der Nachhaltigkeit. Ist, ja, wie kann ich da meinen Job jahrelang machen? Und natürlich muss ich da meine Misserfolge auch als Misserfolge nehmen. Das ist ganz wichtig. Aber was mir auch besonders wichtig ist, jeden kleinen Erfolg feiern. Das kann ich ja jedem Jungen mitgeben. Ja, feiert eure kleinen Erfolge. Seht das, seid froh, dass ihr das habt. Oder? Wenn ihr nur eine Kleinigkeit gut gemacht habt, feiert das. Weil die Misserfolge, ja, die kommen von selber und die muss ich natürlich sehen und aus denen muss ich lernen.
Wir haben jetzt schon zahlreiche Beispiele gehört für Nachhaltigkeit im Berufsleben. Martin, wie kann ich denn meine beruflichen Kompetenzen verbinden mit, im besten Fall, meinen persönlichen Werten, dass das Hand in Hand geht und ich damit einen positiven Einfluss auf meine Umwelt habe? Wo fange ich da an?
Das ist gar keine leichte Frage, aber ich würde mal so sagen, als jemand, der aus dem Bildungsbereich herauskommt, ich spreche heute für die Universität Innsbruck und für die Diplomatische Akademie, ich denke, wie am allerwichtigsten ist, dass man sich auch im Laufe der Ausbildung darüber im Klaren wird, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen. Ich meine, das mag offensichtlich klingen, aber das ist zum Teil schon noch was, wo man so mal gewisse Defizite sieht im Laufe der Zeit. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Kernkompetenz, sich in diesem Ausbildungsweg darüber im Klaren zu sein, okay, wo kann ich wirklich einen Beitrag leisten, wo sind meine Stärken, weil das wird dann auch das sein, wo ich im Endeffekt am nachhaltigsten agieren kann. Und vielleicht noch auf die letzte Frage nochmal zurückzukommen. Auch gerade für uns im Bildungsbereich heißt ja Nachhaltigkeit, dass wir eigentlich Leute ausbilden, die auch eine Problemlösungskompetenz haben. Weil das ist wirklich nachhaltig investiert. Also wir wollen ja auch Leute in den Arbeitsmarkt hineinschicken, die kritisch denken können, die eigenständig agieren können, die wirklich mit den gesellschaftlichen Problemen auch umgehen können. Also das ist für uns im Bildungsbereich auf jeden Fall auch ein ganz zentraler Nachhaltigkeitsauftrag.
Nachhaltigkeit bei Menschen, Nachhaltigkeit in der Umwelt. Johannes, wie wird denn das Thema Nachhaltigkeit bei ATSB angegangen oder definiert?
Ja, das ist ein ganz breites Thema. Das hängt natürlich da einmal im Wesentlichen immer damit zusammen, dass man am Ende ja Lösungen schaffen will. Ja? Also wir sind ein IT-Dienstleister, der versucht, die ganzen Aufgabenstellungen, also wir sind schwerpunktmäßig im Gesundheitswesen unterwegs, die Aufgabenstellungen ein Stück weit vom Ende her zu denken. Und das ist auch etwas, das was für Nachhaltigkeit ganz einfach eine große Rolle spielt. Ja. Wie haben wir das definiert? Ja, wir haben jetzt keinen immens großen Einfluss darauf, dass wir jetzt sagen können, wir können ganz existenziell die Welt verändern. Aber das fängt ganz einfach mit kleinen Dingen an. Also wir haben unsere Standorte, haben wir ganz bewusst an zentralen Bahnhöfen situiert. Ja. Das hat zwei Nachhaltigkeitsaspekte dabei. Das heißt, einerseits Mitarbeitende, die können mit dem öffentlichen Verkehr zu uns kommen. Wir können auf der anderen Seite auch einen größeren Einzugskreis ganz einfach auch schaffen für Mitarbeitende und das mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck ganz einfach. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich Initiativen laufen haben. Das fängt bei ganz banalen Dingen an, von der Mülltrennung. Wie geht man mit dem Kaffee um? Verwendet man da To-Go-Tassen oder wirklich, dass man das ganz einfach in den Geschirrspüler gibt, um dort auch Dinge einzusparen? Das wird, glaube ich, aus meiner Sicht heute sehr stark unterschätzt. Also so die generelle Tendenz ist, das nach oben delegieren, alles was Nachhaltigkeit, was Klimaschutz anbelangt. Die Politik soll doch endlich einmal was tun, so nach dem Motto. Und die Leute vergessen, dass sie ja selber, dass jeder Einzelne ist es, der einen wesentlichen Beitrag leisten kann und das in dem Vervielfachungseffekt ganz einfach ist. Ja, also ob jetzt im Nationalrat die Politiker mit dem öffentlichen Verkehr fahren oder nicht, ist relativ wurscht, ja. In der Summe, sondern entscheidend ist, was die Bevölkerung letzten Endes tut. Ja. Und da, wo wir halt Einfluss haben, ganz einfach Prozesse so zu gestalten, jetzt auch logistische Prozesse im Gesundheitswesen, dass man dort halt schaut, dass Lieferketten nicht ganz zu weit ausgedehnt werden und dafür halt einfach Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Aber du sagst es, die Leute müssen natürlich mitmachen. Wir haben jetzt ganz viel gehört von Unternehmensseite, wie das da angegangen wird mit dem Thema Nachhaltigkeit, wie das da vorgelebt wird, aber am Ende liegt es dann bei den Leuten selber. Was können jetzt denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst für konkrete Schritte in ihrem Berufsleben setzen, um da beizutragen? Wie wird denn das bei euch in den Unternehmen gelebt? Oder was? Wie tragen da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bei?
Also, die Universität Innsbruck ist ja ein recht großes Unternehmen, wenn man so möchte. Diplomatische Akademie ist ein bisschen kleiner. Aber sie verstehen sich trotzdem beide so ein bisschen als Laboratorien, wo man auch im Sinn der Nachhaltigkeit ein bisschen experimentieren kann. Es wurde gerade erwähnt, es macht einen riesen Unterschied, ob man jetzt mit Einwegbechern arbeitet, die einfach weggeschmissen werden nach der Benutzung, oder ob man eben auf andere Dinge setzt. Also da wird schon auch versucht zu experimentieren seitens der Universität, beispielsweise mit Green Events, solchen Dingen, und damit eben auch Bewusstseinsbildung zu schaffen, weil man schon auch davon ausgeht, wenn die Leute im beruflichen Umfeld mit solchen Dingen, Problemen und auch Lösungen konfrontiert werden, dass sie dann auch im privaten Bereich und darüber hinaus sich entsprechend für Nachhaltigkeit engagieren.
Hättest du ein Beispiel, Birgit, für die IVB vielleicht?
Ja, wenn ich jetzt Nachhaltigkeit auch aus dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit sehe zum Beispiel und die Eigenverantwortung der Arbeitnehmer anspreche, dann bieten wir zum Beispiel ein sehr umfangreiches betriebliches Gesundheitsförderungsprogramm an, um hier die Mitarbeiter auf Gesundheit und die Erhaltung der Gesundheit einfach zu sensibilisieren, um sie zur Bewegung zu ermutigen, gerade speziell jene Mitarbeitergruppen, die eben Arbeitsplätze haben, wo man viel sitzt, oder auch zum Beispiel in der Werkstatt richtiges Heben, richtiges Tragen, solche Themen auch anzusprechen und hier Orientierung zu geben, Angebote zu schnüren, um das wirklich zu fördern. Aber wie gesagt, das bleibt natürlich auch in der Eigenverantwortung der Mitarbeiter.
Ja, unsere Mitarbeiter unterstützen natürlich dadurch, dass sie in der Digitalisierung tätig sind, durch unsere Kunden, zum Beispiel die Umwelt. Nehmen wir eben die Lieferketten, haben wir ja schon gehabt, das CO2, die Lieferkettengesetze, das muss getrackt werden. Unsere Kunden müssen wissen, ja, bin ich das Jahr mit weniger CO2-Footprint unterwegs gewesen, müssen das auch darstellen können. Macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich Leerkilometer auf einem LKW habe oder ob ich den voll über die A12 kutschiere. Und natürlich das ganz Riesenthema bei einem Dokumentenmanagementsystem, das papierlose Büro. Also ich habe da selber viele Umstellungen zur Digitalisierung mitgemacht und da haben manche Kunden von uns ja wirklich einen Zoo aufmachen können. Und nicht wie der Alpenzoo mit einem Wolf, sondern mit einem Reiswolf, weil die wirklich Papier produziert haben, containerweise. Und das relativ einfach, denn auf 2 Festplatten zu speichern und über die Jahre auch nicht mehr aufbehalten zu müssen und das Papier abzuschaffen, super Sache. Und ein wirklich positiver Effekt einmal von Corona, gerade in der Speditionsbranche, hat das einen riesen Push Richtung Digitalisierung gebracht. Jetzt werden immer die Briefe hin und her geschickt mit den Rechnungen, mit den Ablieferbelegen, sondern es wird eine E-Mail akzeptiert. Da sind wir 2024 beim E-Mail, 2030 sind wir vielleicht bei der Schnittstelle. Aber es ist ein ganz wichtiger Beitrag, weil, wie gesagt, also diesen Reißwolf-Zoo, den ich gesehen habe, der hat mir immer das Herz ein bisschen bluten lassen. Und da muss ich wirklich sagen, super Sache, wenn da unsere Mitarbeiter mithelfen können, indem sie einfach digitalisieren und schauen, dass das Papier wegkommt.
Man kann jetzt unterm Strich sagen, es ist einfach entscheidend, dass Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenarbeiten an dieser nachhaltigen Zukunft. Vielfach funktioniert es scheinbar schon sehr gut. Wo hakt es noch? Wo könnte man da ansetzen? Was gehört da noch verbessert?
Ja, ich glaube, dass Unternehmen natürlich sehr viel dazu beitragen können, indem sie ganz einfach eine gewisse Offenheit gegenüber den Mitarbeitern gegenüberbringen, ganz einfach, wenn sie mit Vorschlägen kommen, dass man das ernst nimmt, dass man das dann auch bearbeitet, dass man daraus Initiativen startet, weil es ja im Wesentlichen über die große Masse ganz einfach erst die Wirkung entfaltet. Ja. Jeder Einzelne hat natürlich schon auch, glaube ich, eine gewisse Vorbildwirkung, das darf man nicht unterschätzen. Also es macht keinen Sinn, wenn wir heute zum Beispiel als Unternehmen ein Jobticket spendieren, ganz einfach, ja, damit die IVB gute Erlöse erzielt, ja, und die Mitarbeitenden gut ins Büro kommen, und selber kommt man jetzt mit einem schweren SUV als Chef und fährt mit dem Auto in die Firma. Ja? Also im Wesentlichen hat es sehr viel mit Vorbildwirkung zu tun. Und das, da glaube ich auch, dass der größte Hebel dahinter steckt, dass dann auch mehr mitmachen. Und es ist immer so ein gruppendynamischer Prozess. Am Anfang sagen natürlich, da gibt es unheimlich viele Menschen, die ganz einfach Gründe finden, warum man das nicht machen kann. Es gibt einen guten Spruch vom Dalai Lama, wenn man Lösungen finden will, dann sucht man nach Wegen dazu, um das zu erreichen. Und wenn man was verhindern will, dann findet man Gründe. Ja, und meistens ist in unserer Gesellschaft sind sehr viele Bedenkträger dabei, die mal vornherein sagen, das geht ja gar nicht. Also wie soll ich denn ins Büro kommen mit dem Bus? Das ist ja viel zu anstrengend, und vergessen dabei, dass sie ja die ganze Zeit einrechnen müssen, was sie für ein Zweitauto mehr an Arbeit leisten müssen, ohne das überhaupt zu betrachten und das mit einzukalkulieren.
Ich bin ganz bei dir. Vorbildwirkung ist da ganz ein wichtiger Aspekt. Ich zum Beispiel habe überhaupt gar kein Auto, weil ich es als Personalverantwortliche, als meine Aufgabe sehe, mich in meinem eigenen System auszukennen, den Mitarbeitern auch zu zeigen, wie das funktioniert, damit genau die Argumente nicht kommen, das geht ja eigentlich nicht, und vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter ansprechbar bleibe. Das ist für mich einfach so aus dem Beruf heraus ganz ein wichtiger Aspekt. Aber vielleicht darf ich das Thema Nachhaltigkeit noch mal kurz ein bisschen auf die strategische Ebene heben, weil uns natürlich drei Megatrends momentan beschäftigen, die aber unmittelbar mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Das ist einerseits, und das werdet ihr ja auch alle kennen in euren Unternehmen, das ist das demografische Thema, der Mangel an Fach- und Führungskräften, der uns vor besondere Herausforderungen stellt, weil wir neben diesem demografischen Wandel auch einen technologischen Wandel zu organisieren haben. Wir müssen ja in den nächsten 10 bis 15 Jahren aus der Verbrennungstechnologie aussteigen und in ein emissionsfreies Antriebssystem unser Unternehmen umwandeln. Und hier natürlich unter der Voraussetzung, dass wir die bestehenden Mitarbeiter im Unternehmen halten können und auf diese neue Technologie einschulen können und neue Fach- und Führungskräfte fürs Haus gewinnen mit entsprechenden Angeboten. Und da auch die Nachhaltigkeit wieder. Was suchen die neuen Mitarbeiter, die Generation, die jetzt am Arbeitsmarkt im Prinzip auftritt, ist von anderen Werten geprägt, bringt neue Werte mit ins Unternehmen, bringt neue Haltungen, Kulturen ins Unternehmen. Und die ganzen zwei großen Trends oder Wandel, die wir durchleben oder zu organisieren haben, sind noch ergänzt für uns um die Digitalisierung, die, wie du gerade gesagt hast, seit Corona bei uns im Haus einen Sprung in die Zukunft um 10 Jahre im Prinzip erlebt hat und die uns natürlich per se vor große Herausforderungen stellt, aus dieser Zettelwirtschaft herauszukommen in eine digitale Art und Weise der Zusammenarbeit. Hier helfen uns natürlich die neuen Mitarbeiter, die mit neuen Kompetenzen ins Haus kommen, und unsere Mitarbeiter, die schon lange im Haus sind, begleiten, um diese neue Technologie nachhaltig zu entwickeln.
Du möchtest gleich noch was einwerfen? Bitte.
Bitte, ja. Man hat nämlich einen super Kernpunkt getroffen über dieser demografische Wandel in Kombination mit der Digitalisierung. Weil ich sehe das auch schon als Riesenchance auch. Weil, wie gesagt, die Facharbeitermangelware, sage ich mal, ist heute da, und in 10 Jahren wird es noch viel schlimmer werden. Und da hat es ja Stärken und Schwächen kennen. Da haben wir einfach Riesenthemen, die sich ändern werden, und wir haben weniger Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen digitalisieren, dass wir überhaupt noch wettbewerbsfähig bleiben. Nachhaltigkeit irgendwie hin oder her, wenn in 10 Jahren keiner mehr die Jobs macht, dann ja, werden uns die Chinesen überholen, und das ist einfach auch ein bisschen ein Fakt, dass das, was wir tun und diesen Wohlstand, den wir haben, dass da jeder jetzt mitarbeiten muss und in Zukunft mitarbeiten muss und eben das auch nachhaltig gestalten muss. Wie, es gibt weniger Mitarbeiter, den muss ich mehr digitalisieren. Geht für mich Hand in Hand.
Martin? Vielleicht noch Ergänzung zu dem Gesagten. Ich glaube, eine zentrale Herausforderung bei dem Nachhaltigkeitsthema ist genau das, was du vorher angesprochen hast, und zwar, dass wir so viele verschiedene Themen und Problemfelder haben, die ja alle miteinander in Verbindung stehen. Das hat ja die Pandemie gezeigt, das hat der Ukraine-Krieg gezeigt, und Und nachhaltig denken heißt ja auch zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und da, glaube ich, ist ein großes Problem versteckt, weil sich der Mensch einfach schwer tut, diese Komplexität einfach zu durchdringen. Und wenn wir wirklich aber nachhaltig handeln wollen, dann müssen wir den Leuten einfach mitgeben, was du im Bereich von Fast Fashion machst, das betrifft dich in 3 Jahren im Bereich Umwelt, Klimaschutz. Und ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, die natürlich für uns vor allen Dingen auch im Bildungsbereich betrifft, das den jungen Menschen auch mitzugeben.
Nochmal schnell auf dich replizieren. Das ist ein irrsinniger Druck, der zum Beispiel auch auf den Führungskräften lastet. Ne? Wie sollen wir dieses Problem lösen? Ne? Speziell das Thema mit dem Fachkräftemangel. Und mein Ansatz ist immer, und das versuche ich auch unseren Führungskräften mit auf den Weg zu geben, wir können das Problem nicht lösen. Wir müssen es verstehen und wir müssen lernen, damit zu leben, weil das wird nicht mehr weggehen. Und das wird natürlich in verschiedenen Unternehmensbereichen, in verschiedenen Unternehmen und Wirtschaftsbereichen unterschiedliche Ansatzpunkte und Handlungsfelder eröffnen. Aber mal den Druck rauszunehmen, wir müssen das lösen und das wird wieder weggehen, ich glaube, das ist unheimlich erlösend für uns.
Abschließende Frage noch in die Runde. Ihr beide habt es ganz kurz vorher schon angeschnitten, weil natürlich Stichwort Nachhaltigkeit, der meiste Fokus liegt auf der Umwelt. Aber ich hätte gerne noch gefragt, was für eine Rolle spielt da jetzt wirklich rein der Faktor Mensch? Wir sind jetzt heute hier, viele Studierende, Karrierestarter, die ins Berufsleben reinstarten wollen. Wie wichtig ist es, dass man auch die guten Leute lange bei sich im Unternehmen hält? Und wie kriegt man sie dazu? Also Punkt der Nachhaltigkeit bezogen aufs Personal.
Ja, das ist, glaube ich, teilweise ist es eh schon angesprochen worden von dir aus dem Thema heraus. Man muss sich ganz einfach der Stärken bewusst sein. Man muss sich auf die Menschen einlassen und ganz einfach einen anderen Weg auch im Recruiting gehen. Ja, also wir machen das folgendermaßen. Also wir beobachten ganz einfach, dass unsere Bildungssysteme schon eine Menge von Absolventinnen und Absolventen herausbringt, die aufgrund der Gesamtkomplexität, was es also an Jobs und so weiter gibt, einfach vor der Riesenherausforderung stellen, was soll ich denn überhaupt tun, wo soll ich dahin mich entwickeln in einer scheinbar so schnell sich verändernden Welt. Das glaube ich zwar nicht, das wird immer so prophezeit, ja, aber das ist de facto nicht so. Und wir machen es insofern so, dass wir sagen, okay, ich führe Gespräche mit sehr vielen Kandidaten und wir schauen ganz einfach in einem so einem dreidimensionalen Modell, ja, nach so einem Motivationsmodell, was sind so diese Haupttrigger, die jemand mitbringt, und das natürlich abzugleichen mit den Stärken von Personen, wobei die Motivation aus meiner Sicht noch die wesentlich größere Rolle in den meisten Fällen spielt, ganz einfach. Und daraus entwickeln wir so einen Entwicklungsprozess, und da muss man auch aus starren Mustern herauskommen. Ja, bisher hat man sich das leisten können, dass man ganz einfach Organisationen in so Stellenprofile ganz einfach hineinkippt und die Erwartungshaltung hat, da gibt es schon eine gute Trefferquote dafür, und die gibt es aber in der Realität nicht, weil Menschen, der Großteil der Menschen, die sind nicht einfach so geeignet für so ein Stellenprofil, sondern die haben ganz einfach entsprechende Vorstellungen, und wir denken das vom Prinzip vom Ende her und sagen, okay, wo will sich der Mensch hinentwickeln? Und wenn ich das weiß, dann kann ich eine Menge von Personalentwicklungsmaßnahmen ansetzen, weil ich das ja weiß, dass der das will. Ja? Ich sage ganz einfach, das, was da passiert, wenn man so Menschen in ein Stellenprofil hineinzwängt, ja, die tun ja so und so, was sie wollen, die Menschen. Ja? Außer man hindert sie dran, das nennt man dann Führungsarbeit. Das ist aber eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit für beide Seiten und ist ja eigentlich alles andere als nachhaltig, ja, das wollen wir vom Prinzip vermeiden. Also wir haben so einen Prozess entwickelt, wo wir halt hergehen und schauen, dass wir das möglichst, sage ich mal, konfliktvermeidend auch ganz einfach gestalten können und diesen Entwicklungsprozess von dem individuellen Mitarbeiter oder der individuellen Mitarbeiterin ganz einfach dem möglichst gut Rechnung tragen können.
Also ich will kurz sagen, wir versuchen, die Menschen von uns zu begeistern. Wir versuchen, werteorientiert zu agieren und Menschen für uns zu interessieren, die eine Schnittmenge an Werten mit uns hat. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Mich begeistert immer, wenn ich mit unseren Lehrlingen spreche, die so wirklich die Nachwuchsfach- und Führungskräfte der Zukunft sind, um hier diese Generation einfach besser kennenzulernen, ihre Bedürfnisse, Bedarfe besser zu kennen und das dann ins Innerbetriebliche zu transformieren. Mich begeistert aber auch immer wieder, wir haben einmal im Jahr Pensionistenverabschiedung. Und wenn wir Mitarbeiter, die 42 Jahre im Unternehmen waren, verabschieden können, ist es ein tränendes Auge, weil wir sie in die Pension verabschieden, aber auch sehr viel Stolz, weil wir doch einiges richtig machen müssen, um Mitarbeiter so lange im Unternehmen zu halten. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist auch ein Auftrag, nämlich diese Motivation, dieses Engagement hochzuhalten, um die Mitarbeiter bei uns zu behalten. Und das ist für mich immer ein Zusammenspiel aus Perspektive, Team, Kollegen, Führung, Unternehmenskultur. Das sind so die Aspekte, die, glaube ich, dazu führen, dass Menschen sich entschließen, einen großen Teil ihrer Lebensarbeitszeit im Unternehmen zu bleiben. Weil das darf man nicht vergessen, da geht es uns wahrscheinlich eh alle gleich. Wir verbringen oft mehr Zeit im Unternehmen als zu Hause. Wir verbringen mit den Kollegen oft mehr Zeit, als wir mit unseren Partnerinnen und Partner oder Kinder. Und da muss schon viel richtig laufen, dass ich 30 oder 35 Jahre in einem Unternehmen bleibe. Und mir ist auch klar, dass sich die Zeiten da geändert haben und dass die Menschen mobiler geworden sind und wechselfreudiger und dass die Chancen andere sind, weil es einfach ein arbeitnehmerfreundlicher Arbeitsmarkt ist. Aber trotzdem finde ich es als Aufgabe für uns als Unternehmen, hier zu zeigen, warum sind wir interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten, warum ist es uns wichtig, dass ihr bei uns bleibt.
Ich glaube, in Zukunft wird es eine große Linie zwischen den Firmen und den Arbeitern und den Mitarbeitern und den Angestellten geben. Wer ist mutig und wer ist nicht mutig? Was traut man sich als Firma zum Beispiel? Als Firma kann man, wie wir, IT-Quereinstieg bieten. Das heißt, wenn einer daheim gern Computerspiele entwickelt, dann kann er bei uns natürlich auch Softwareentwickler werden. Wenn einer Kunden betreut hat sein Leben lang in einer Gastronomie, dann kann er auch Kundenbetreuer bei uns werden, wenn er ein technisches Grundverständnis hat. Das ist ein Mut, den wir als Firma bringen. Was für einen Mut haben unsere Mitarbeiter, was zu verändern, was zu erschaffen? Ganz viele Strukturen gibt es bei uns vielleicht noch nicht, die es in 5 Jahren geben wird. Und da ist auch bei uns jeder Mitarbeiter angehalten und wird auch immer motiviert, dass er dazu beiträgt und was Neues probiert in der Firma, dass er was schafft, dass er den Mut hat, sich da weiterzuentwickeln und auch selber zurückschaut in der Retrospektive, macht es Sinn, was ich mache? Im Team bei mir haben wir eingeführt die Optimierung des Monats. Wir haben gesagt, okay, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ja, wir machen 12 kleine Schritte, dann sind wir in einem Jahr sicher besser, wie wir heute sind. Habe ich mal so einem TikTok-Startup abgeschaut und ich glaube, so muss man auch den denken, wie die Jungen. Die Optimierung der Woche, ja, bei uns ist die Optimierung des Monats und vielleicht ist einmal einer meiner Mitarbeiter an meiner Position oder hat irgendeine Stelle, die es genauso wie vor den 8 Jahren, wo ich in die Firma gekommen bin, heute noch nicht gibt, inne, einfach eine Struktur inne und da ist bei uns jeder angehalten und da unterscheidet sich es groß, wer hat Mut, Neues zu probieren oder Mut auch Chancen zu geben und auch Mut, Chancen wahrzunehmen. Und das sind für mich auch die Führungskräfte der Zukunft, die die Mutigen sind.
Also jetzt als Bildungseinrichtung, glaube ich, muss man zwei Dinge oder kann man zwei Dinge beachten. Erstens einmal jetzt, was in Richtung Bildungseinrichtung als Ausbildungsplatz geht, ist es schon so, und das wird vielleicht zu wenig wahrgenommen auch draußen, dass so eine Einrichtung wie die Universität Innsbruck ja eine enorm spannende Einrichtung ist, weil man so ein vielseitiges Programm hat. Also man kann ja von Altgriechisch bis hin über Soziologie und Quantenphysik alles studieren. Und als junger Mensch ist das schon ein enorm breites Betätigungsfeld und das sollte man einfach auch ausnützen. Man kann sich da ein Programm zusammenbauen und seine Stärken noch weiter verstärken, ein Profil aufbauen und das ist dann wirklich nachhaltig. Die Universität oder auch die Diplomatische Akademie als Arbeitgeberin, es wurde eh schon angesprochen, ich glaube, dass hier schon auch die Denke ist, dass man sagt, naja, wenn die Leute zu uns reinkommen, dann sind die nicht in einem fixen Schema drin und da sollen sie drinnen bleiben, sondern das ist im Prinzip der Eintritt in den Dienst, ist der Ausgangspunkt für etwas anderes, ja, das sich weiterentwickelt. Und da haben beide Einrichtungen auch wirklich gute Weiterbildungsprogramme, haben sich flexibilisiert, was jetzt die moderne Arbeitsweise anbelangt. Und auch, glaube ich, dahingehend sind sie auch nachhaltig.
Ich bedanke mich sehr für die wirklich angeregte Runde bei Johannes Dummer von ATSB, bei Birgit Heidacher von der IVB, bei Michael Fried von Info IT Solutions und bei Martin Senn von der Diplomatischen Akademie Wien und der Uni Innsbruck. Vielen Dank!